Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Heute geht es um ein richtig, richtig interessantes und wichtiges Thema, welches wahrscheinlich mehr Triathletinnen und Triathleten betrifft, als ihnen selbst bewusst sein dürfte. Also unbedingt, wirklich unbedingt anhören. Und zwar geht es um das Thema Red Ass. Nein, das hat nichts mit Boston Red Sox oder so zu tun, sondern ist was ganz, ganz anderes, aber sehr, sehr wichtig für dich. Was sich genau hinter dem Begriff Red Ass verbirgt, anhand welcher Symptome Red Ass erkennbar ist, was die Ursache von Red Ass ist und wie man es auflösen kann, darüber und einiges mehr spreche ich heute mit der Ernährungsberaterin und Triathletin Eva Busam in diesem Podcast. By the way, Eva hat vor kurzem ihre Masterarbeit zu dem Thema Red Ass abgeschlossen und ja, spricht in diesem Podcast über ihre Erkenntnisse zu dem Thema und ich würde sie einschätzen als absolute Expertin, weil sie kennt sich ziemlich gut aus. Also, ganz, ganz wichtiger Podcast heute für dich und danke nochmal an den treuen Hörer Carsten Lau, der den Kontakt zu Eva hergestellt hat. Vielen, vielen Dank nochmal und ja, jetzt habe ich genug geredet, jetzt geht's auch schon los mit dem mega wichtigen Talk zum Thema Red Ass mit Eva Busam. Ja, heute zu Gast im Triathlon Podcast ist Eva Busam. Aus München bist du zugeschaltet, gell?
Ja, richtig. Hallo.
Grüß dich. Freut mich mega, dass du heute mit an Bord bist, weil es ist ein ziemlich interessantes Thema heute. Uns beide hat connected der Carsten Lau, ist ebenfalls ein sehr, sehr treuer Hörer vom Triathlon Podcast, war auch schon häufiger zu Gast hier, zum Beispiel im Rahmen der Rookie-Serie oder auch bei gewissen Stammtischen. Danke nochmal an dich, lieber Carsten, wenn du das hier hörst, fürs Connecten mit Eva. Hier, ich meine, wir wissen, wo du herkommst, wie du heißt, aber was ist so dein sportlicher Hintergrund?
Ja, also ich komme tatsächlich aktuell natürlich aus dem Triathlon. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht hier. Ich habe aber ursprünglich angefangen, ich bin eine von den wenigen Triathletinnen, die aus dem Schwimmsport kommt.
Ah, komm, ich auch.
Ja, schön. Genau, also ich habe ganz früh schon mit Schwimmen angefangen und das durchgezogen, bis ich mit der Schule fertig war. Also mit 19 habe ich aufgehört. Und ja, weil mir dann langweilig war, habe ich mit Laufen angefangen und habe aber immer gesagt, Triathlon wird nie mein Sport, weil ich hasse Radfahren. Und dann ist es aber tatsächlich so gekommen, dass mein Freund damals, der war Triathlet und ja, ich habe den dann im Schwimmen so ein bisschen trainiert und also gerade so technische Sachen und so. Mhm. Und dann war man eben mal abends zusammengesessen bei ein paar Bier und dann kam natürlich die Frage, ja, wann machst du jetzt endlich mal deinen ersten Triathlon? Und ich habe halt so witzig gesagt, naja, ich habe kein Rennrad. Und dann hat es geheißen, gut, wenn ich dir ein Rennrad schenke, dann machst du aber auch einen ersten Triathlon. Und unter dieser Wette ist es dann eben entstanden. Ich hatte 2 Wochen später ein Rennrad dastehen.
Okay.
Und habe dann eben angefangen, Rennrad zu fahren und musste dann natürlich diese Wette auch einlösen und bin dann meinen ersten Triathlon gestartet. Ja, und dann war es um mich geschehen. Also dann habe ich mich total in diese Sportart verliebt und habe dann, da ich eben von den langen Strecken komme, relativ schnell bin ich in die Langdistanz eingestiegen.
Wow.
Zumindest einmal wollte ich das machen und habe dafür eben mich dann dementsprechend vorbereitet und bin hängen geblieben, ja.
Wow, okay. Das heißt, im Schwimmbereich waren so 800 Freistil deine Paradedisziplin oder wie?
Nee, ich bin 400er geschwommen.
Okay.
Das war meine, früher genau, 400 okay. Lagen war meine Hauptstrecke.
Ah, ey, 400 Lagen.
Ja, richtig.
Ah, Hölle. Habe ich gehasst wie die Pest. Das habe ich einmal gemacht. Genauso wie 200 Schmetterling habe ich auch 2-mal gemacht.
Ja.
Und danach nie wieder. Okay, das heißt, dein erster Triathlon, wann war der?
Der war 2017.
Mhm. Und wo?
Hier am Steinsee.
Ah ja.
Das war, eigentlich wollte ich in Karlsfeld starten. Das war der Plan eben. Und da ist mir aber dummerweise beim Ausladen mein Fahrrad kaputt gegangen. Dieses Rennrad. Ja, das war richtig, richtig blöd, ist das gelaufen. Und dann konnte ich natürlich nicht starten. Und dann hat sich das nochmal verschoben.
Mhm.
Genau, dann wurde es der Steinsee. Eine Sprintdistanz. Ja.
Schön, sehr cool.
Ja, war auch nett, weil ich schon eben schon Marathon gelaufen bin. Also ich bin einfach diese langen Strecken gewöhnt gewesen und dachte dann, naja, so eine Sprintdistanz, die 5 Kilometer am Schluss, die gehen schon. Und ich war dann so überrascht, wie anstrengend es ist, am Schluss nach dem Radfahren noch nur 5 Kilometer zu laufen. Also da bin ich ganz schön aufgewacht auch.
Ja, kann Augenöffner sein, ja.
Ja.
Und so, aber ich meine, wenn du Schwimmen-Background hast, perfekt, weil damit strugglen halt die meisten Amateursportler. Und wenn du dann noch Marathon-Background ebenfalls hast, also ja, perfekt, ja. Also richtig geniale Grundlagen. Und du hattest eben auch schon das Stichwort Langdistanz genannt. Wo hast du deine erste Langdistanz gemacht?
In Rot. Aus Münchner Umgebung, glaube ich, sehr naheliegend. Ja. Und es hat sich damals auch so gefügt, ich hatte eine Arbeitskollegin, die ist eben das Jahr vorher in Rot gestartet und mit der habe ich auch eine Zeit lang zusammen trainiert, so die langen Läufe haben wir öfter mal nach der Arbeit zusammen gemacht zum Beispiel. Mhm. Und die hat mich so angesteckt mit ihrem Feuer für Rot, wie toll das dort ist. Die hat mich einfach inspiriert und mich motiviert, dort auch zu starten. Und so ist es dann einfach eins zum anderen gekommen.
Okay, wann bist du da gestartet?
2018 war das.
2018.
Das ist auch schon eine ganze Weile her.
Da stand ich an der Strecke damals beim Red Bull Event Car auf der Laufstrecke. Hinter der Brücke war das. Da habe ich dich mit Sicherheit auch angeschrien. Richtig. Ah, stark. Hier, Rot, wie war das so?
Für mich war das von A bis Z ein klasse Rennen, muss ich sagen. Es war... ich hatte eigentlich so einen Endorphinrausch über 12 Stunden. Hätte ich nie erwartet. Also es war ja auch 2018, muss man sagen, super Bedingungen. Also es war nicht so heiß, aber strahlenblauer Himmel, also wirklich perfekt. Und also Schwimmen lief schon gut, muss ich sagen. Ich habe da mir jetzt aber auch keinen Stress gegeben. Also ich wollte da einfach an diesem Tag ins Ziel kommen und möglichst Spaß haben. Schön. Und die erste Radrunde war super, klar. Also was dort eben alles an Stimmung so aufkommt in Rot, hat mich wahnsinnig gepusht. Ja. Die zweite Runde, da habe ich dann ganz schön gelitten, muss ich sagen. Ich bin einfach auch nach wie vor keine gute Radfahrerin. Mhm. Und dachte dann damals, also jetzt 10 Kilometer laufen geht schon, aber die 40, das wird ganz schön hart. Und bin dann aber losgelaufen. Mich hatte dann auch eine Freundin dort zufällig auf der Strecke gesehen und genau in diesem Punkt total motiviert. Mhm. Und ich bin dann losgelaufen und habe gemerkt, okay, es geht. Und dann hatte ich eben so einen wahnsinnigen Endorphinrausch, dass ich einfach 4 Stunden noch Spaß hatte und völlig strahlend ins Ziel gerannt bin. Das war für mich wirklich von A bis Z ein ganz toller Tag. Viele Freunde auch an der Strecke, also einfach ein tolles Erlebnis. So.
Cool.
Stark. Und ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Ich wollte einfach nur ins Ziel kommen.
Ja. Ja. Das ist die richtige Einstellung, ja. Weil viele setzen sich massiv unter Druck, so nach dem Motto, ich bin nur dann Langdistanz-Triathlet, wenn ich unter 11, unter 10, unter bla bleibe. Total unnötig, ja. Und gerade bei so einem tollen Rennen wie in Rot geht es echt darum, halt die Stimmung aufzusorgen, zu genießen. Und wenn man da einfach nur so mit einem Tunnelblick durchheizt, dann verpasst man was, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch. Und ich habe auch tatsächlich schon den Tag vorher entschieden, dass ich es erstmal nur einmal mache und mich nicht automatisch gleich fürs nächste Jahr anmelde, weil das passiert ja dann doch gerne, dass man in dieser Euphorie sofort sagt, klar, das mache ich nächstes Jahr nochmal. Ja. Weil ich dachte, besser werden kann es einfach auch gar nicht mehr. Ich war total froh, dass ich das so entschieden hatte. Ich habe das als Erfahrung so abgestempelt und beim zweiten Mal hätte ich natürlich die 12 Stunden unbedingt knacken wollen, weil ich gerade so knapp vorbei bin und hätte vielleicht noch eben schneller laufen wollen und so weiter. Dann kommt dieser Druck dazu und den wollte ich eben nicht. Ich habe dann immer gesagt, vielleicht 2020. Okay, da kamen dann ganz andere Dinge dazu. Mit der ganzen Corona-Sache hat sich das eher alles erledigt.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, jetzt sprechen wir uns so März 2022. Hast du dieses Jahr tretermäßig was vor?
Nein, weil ich dieses Jahr in die Babypause gehe.
Ah, okay.
Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder starten kann, aber dieses Jahr bin ich, mache ich ein Jahr Pause.
Das heißt, Baby schon da?
Nein, noch nicht, aber
okay, wird noch geliefert. Wird
nicht mehr allzu lange dauern.
Okay, wow. Gut ausschlafen vorher.
Ja, ich versuche
es. Weil es ändert sich alles danach, aber zum Positiven. Also ich genieße es, also ja, das ist eine super geniale Zeit.
Ja, und dann werden es sicherlich auch eher die kürzeren Strecken, also damit rechne ich jetzt.
Ja.
Die Zeit für die ganz lang nicht mehr da sein wird, aber das macht ja nichts.
Da bin ich flexibel. Ja, genau. Ich meine, später, wie haben wir es gemacht? Genau. Ich habe häufig dann halt die Kinder dann ins Training eingebunden. Also zum Beispiel mit einem Babyanhänger halt beim Fahrrad mitgenommen, zum Kindergarten gefahren und so. Oder auch im Laufwagen vor mir hergeschoben. Das haben die echt genossen, ja. Also mit Puppe und Kassettenrekorder oder sowas dabei. Und das war richtig High Life. Wir haben sogar zusammen, habe ich mit meiner Tochter damals Silvesterlauf gemacht in München. Und da hat sie, weiß ich noch, hat sie irgendwie so 2-3 Puppen dabei gehabt und hat währenddessen halt mit denen gespielt, während wir dann die Zähne abgerissen haben. Gut. Hat Spaß gemacht, ja. Nee, war cool. Also es geht alles, ja, wenn man will. Man soll es aber auch nicht übertreiben, ja. Also und natürlich alles in Absprache mit den Kids, also wenn sie schon etwas älter sind, ja, und reden können und dann auch artikulieren können, haben sie Lust dazu oder nicht. In dem Fall hatte meine Tochter halt auf jeden Fall Lust dazu, weil sie währenddessen noch andere Läufer, die uns überholt haben, angefeuert hat. Nee, war lustig.
Ja, mein Mann ist mal bei einem, ich glaube, es war auch ein Silvesterlauf tatsächlich, bei einem Zehner gelaufen und er ist schon schnell. Und ist überholt worden von jemandem mit Kind im Kinderwagen. Wow. Und das hat ihn so frustriert. Oder das war ein einschneidendes Erlebnis, hat er mir gesagt, das möchte ich auch mal, wenn wir ein Kind haben. Also wir haben den Kinderwagen zum Joggen schon da.
Okay.
Aber ich denke, das wird seine Aufgabe. Ich laufe dann nebenher.
Ja, ja. Stark, super. Ja, vielleicht war ich das sogar, der an ihm vorbeigezogen ist. Ja. Wer weiß. Hier, der Carsten hat uns beide zusammengebracht, weil er hat auch in dem Zuge gleich ein Thema gedroppt. Und zwar heißt es Red S. Magst du uns erzählen, was sich hinter Red S verbirgt? Weil du hast da, glaube ich, innerhalb der letzten Jahre auch ein bisschen dazu Umfragen und bist tiefer in das Thema eingestiegen.
Genau, vielleicht erzähle ich auch kurz noch meinen beruflichen Background, der ist nämlich dafür recht entscheidend. Also ich habe Ernährungstherapie studiert also das ist jetzt kein großer Unterschied zu Ernährungswissenschaften, es gibt da so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte, aber im Grunde genommen, ja, es ist sehr ähnlich wie Ernährungswissenschaften, bis zum Bachelor und habe dann mich eben im Sportbereich spezialisiert. Und mache jetzt eben seit 2016 war das, bin ich eben spezialisiert im Sporternährungsbereich.
Okay.
Und habe eben auch da noch berufsbegleitend den Master studiert und mich eben im Master viel mehr eben auf dieses ganze Sporternährungsthema fokussiert und arbeite jetzt eben auch in der Sporternährungsberatung.
Selbstständig oder im Unternehmen?
Nee, in einem Unternehmen, wir sind zu zweit. Hier sitzen wir in der Nähe von München, genau. Und also wir haben jetzt lange den Olympiastützpunkt Bayern betreut. Ich bin auch beim FC Bayern mit in der Ernährungsberatung in der Jugendausbildung.
Okay.
Und wir haben natürlich frei fliegend viele sehr ambitionierte Leistungssportler, vor allem die das aber, also Hobbysportler, und betreuen die eben in allen Fragen rund um die Ernährung, was Sport und Leistungsfähigkeit angeht. Und im Zuge dessen habe ich eben meine Masterarbeit auch in diesem Bereich gelenkt und habe mir eben dieses Thema Red S im Triathlon-Bereich angeschaut. Es gibt sehr, sehr viele Studien in dem Bereich bei Profisportlern, aber eben relativ wenig eben bei Hobbysportlern, die aber ja sehr ambitioniert sind. Also wer auf eine Langdistanz oder eine Mitteldistanz trainiert ist, viele stecken viel Zeit, viel Energie und ja, ihre ganze Leidenschaft in den Sport. Ja. Und ich habe mir eben angeschaut, gibt es dieses Problem auch bei Hobbyathleten?
Okay. Und Fazit, gibt es?
Ja, definitiv. Es ist auch gar nicht weit verbreitet. Also viele kennen dieses Syndrom noch nicht. Auch ein Grund, warum wir heute hier sind, denke ich.
Absolut.
Es ist im Forschungsbereich so seit 10 Jahren grob, würde ich sagen. Jetzt wirklich auch in der Sporternährung wird es immer... Also es gibt immer mehr Themen dazu, immer mehr Forschungsergebnisse, natürlich Untersuchungen. Es gibt auch einfach mehr. In den Medien wird es jetzt bekannter, aber man merkt auch, es kommt im Sport jetzt an, aber es ist noch nicht weit verbreitet.
Jetzt so Stichwort Red S, wofür steht der Begriff?
Genau, so Red S ist die Abkürzung, kommt aus dem Englischen, steht eigentlich für Relative Energy Deficiency in Sports. Mhm. Also für eine für einen Energiemangel, relativen Energiemangel.
Ja.
Genau, und eigentlich geht es eben um Athleten, die über den täglichen Energiebedarf einfach den Energiebedarf für Training und die gesunde Aufrechterhaltung von allen anderen Körperfunktionen nicht abdecken durch die Ernährung. Das heißt, irgendwo entsteht eine Lücke. Das kann man sich relativ einfach mal so vorstellen. Ich erkläre es kurz ein bisschen ausführlicher. Wenn wir einfach über 24 Stunden unsere Energie über die Ernährung aufnehmen, dann wird die verwendet. Mhm. Und die wird erstmal fürs Training hergenommen. Weil das Training ist ja auch was wir selber beeinflussen können. Ich kann ja entscheiden, möchte ich jetzt nur 30 Minuten einen lockeren Lauf machen oder setze ich mich aufs Rad, fahre 2, 3, 4 Stunden, mache vielleicht da noch irgendwelche Intervalle zwischendurch. Dadurch kann ich ja beeinflussen, wie viel Energie verbrauche ich denn tatsächlich in meinem Training. So, und alles, was jetzt noch übrig bleibt, von der Energie, die eben weg ist, von dem, was ich gegessen habe, die wird jetzt hergenommen für alle anderen Körperfunktionen, die es gibt. Herzschlag, Atmung, das ganze Hormonsysteme, eben ja alles, was man sonst noch so braucht.
Ja.
Und wenn das jetzt nicht ausreicht, weil ich zu wenig gegessen habe, dann fängt der Körper an zu sparen. Und weil er gezwungen ist, irgendwo einzusparen. Und er spart dann natürlich an Funktionen, die nicht lebensnotwendig sind. Da ist die Nummer eins zum Beispiel das Reproduktionssystem, weil einfach in diesem Moment das für den Körper natürlich nicht lebensnotwendig ist, sexuell aktiv zu sein oder jetzt Kinder zeugen zu können. Mhm. Das heißt, das ist der hormonelle Bereich, in dem als erstes gespart wird. Und es ist auch das, was als erstes auffällt. Ich denke, vielleicht ist einigen der Begriff auch schon bekannt unter diesem Female Athlete Triad. Es war sehr, sehr lange, ja, wurde darunter geforscht, eben weil bei Frauen die Menstruation ausbleibt, die viel Sport machen. Inzwischen weiß man aber eben, dass es viel komplexer ist, dass es nicht nur Frauen angeht, sondern auch Männer. Aber das ist so ein Zeichen, wenn die Menstruation ausbleibt.
Okay. Welche Anzeichen gibt es sonst noch?
Also das zweite hochproblematische ist eben, dass der Körper auch noch anfängt, am Knochenstoffwechsel zu sparen. Ja. Das heißt, da wird einfach nicht so viel Energie in den Knochenstoffwechsel gegeben, kann man so sagen. Und das führt dann dazu, dass wir sprechen jetzt von einem langen Zeitraum natürlich, irgendwann die Knochen eher so spröde werden und das kann letztlich im schlimmsten Fall zu Ermüdungsbrüchen führen. Auch was im Ausdauersport dann doch verbreitet ist,
ja.
Diese Ermüdungs- oder Überlastungsbrüche. Und meiner Erfahrung nach, jetzt auch mit Hobbyathleten aus dem Freundeskreis, da gibt es den einen oder anderen, der schon mal einen Ermüdungsbruch hatte. Und es wird nicht verbunden mit einem Ernährungsproblem.
Okay.
Und inzwischen weiß man aber, eigentlich ist es eben ein Ernährungsproblem, weil einfach über einen langen Zeitraum zu wenig Energie aufgenommen wird.
Was meinst du, oder basierend so auf deinen Erfahrungen, machen die Menschen das bewusst oder eher unbewusst?
Ich denke beides. Triathlon ist in dem Fall natürlich auch eine Risikosportart, weil wir einerseits viel trainieren, also allein viel Zeit im Training verbrauchen. Und wenn ich natürlich an einem Wochenende zum Beispiel so eine 3-, 4-, 5-stündige Radtour mache, dann fällt automatisch eine Hauptmahlzeit weg. Also wenn ich klassisch morgens frühstücke und dann setze ich mich 4 Stunden aufs Rad, dann fehlt das Mittagessen.
Ja.
Und dann komme ich nach Hause, mache natürlich ein Abendessen, aber dann fehlt diese eine Mahlzeit. Und damit kann es schon sein, dass ich an dem Tag einfach gar nicht genug Energie aufnehme. Und es war sicher nicht bewusst. Und andererseits wissen wir aber, dass im Triathlon-Bereich schon viele auch an Körpergewicht noch als leistungsrelevant einsehen und da gerne basteln und versuchen, das niedrigste Körpergewicht hinzubekommen. Und dann, wenn sich das kombiniert, ganz hohe Trainingsumfänge und dann eben dieses, ich versuche aber noch irgendwie abzunehmen, dann entsteht eben auch langfristig so ein Energiemangel. Und ich denke, dann kann es auch bewusst sein. Also es ist schon beides.
Jedenfalls nicht gesund auf Dauer.
Richtig. Und das Tückische an der Sache ist natürlich schon auch, dass man es gar nicht spürt. Also zumindest zu Beginn merkt man das nicht, weil ja man spürt es nicht. Man ist trotzdem leistungsfähig am Anfang. Und es kann auch gut sein, dass man gar nicht Gewicht verliert. Normalerweise würde man ja sagen, okay, wenn ich jetzt viel zu wenig esse, aber weiter trainiert, dann wird auch irgendwann mein Körpergewicht niedriger.
Ja.
Das müsste ich auf der Waage eigentlich sehen. Und das ist eben hier beim Redders das Tückische, dass es nicht passiert. Und deswegen denken dann auch viele, naja gut, dann ist ja alles gut, wenn mein Körpergewicht stabil bleibt.
Ja, oder denken sie sich irgendwie, die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, greifen noch nicht, also muss ich es extremer machen.
Das kann auch passieren, natürlich. Und dann merkt man es eigentlich erst dann, wenn es tatsächlich schon kritisch wird. Das heißt, entweder wird die Gesundheit beeinträchtigt,
ja. Oder
eben auch die Leistungsfähigkeit. Das sind ja zwei große Bereiche, die dann eben beeinträchtigt werden können. Und dann kann es schon auch sein, dass man es im Training merkt, also dass ich einfach gar nicht mehr die Leistung abrufen kann, die ich eigentlich abrufen wollte oder die ich vielleicht vor einem Monat noch abrufen konnte.
Du hattest eben gesagt, wie es sich äußern kann bei Frauen und bei Männern und Frauen in Form von Knochen, Dichte, Knochenstoffwechsel als auch Menstruation. Gibt es noch andere Symptome? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht auch recht abgeschlagen, müde vielleicht ist.
Ja, klar, also völlig richtig. Man ist müde, man ist abgeschlagen. Es kann auch eher vorkommen, dass man auch keine Lust aufs Training hat. Das ist auch so ein Zeichen. Ja, was auch noch dazu kommt, das ist aber wieder ein bisschen ein anderer Bereich, ist, dass man auch häufiger krank wird. Also weil das Immunsystem auch ein bisschen runtergefahren wird. Das heißt, jemand, der wirklich gerade im Winter auch ständig krank wird, also immer wiederholt irgendwelche Infekte mit sich trägt oder so ständig erkältet ist, ist auch ein ganz typisches Zeichen dafür, dass eigentlich an der Energie was und eben damit an der Ernährung was nicht stimmt.
Okay. Was mir eben auffiel oder so in den Kopf kam, ist, manche sind ja so Verfechter von morgens nüchtern laufen, ja. Also ich laufe morgens auch meistens um 6 Uhr oder 5:45 geht's los. Und vielleicht einen Schluck Wasser vorher, aber dann ansonsten nüchtern. Geht es auch in die Richtung, wenn man das zu häufig macht, dass man dann vielleicht droht, seinem Körper zu wenig Energie zuzuführen über einen Tag verteilt?
Also tatsächlich kann man jetzt nicht sagen, dass nüchtern Training an sich ein Problem wäre für, also dass es das Red-S-Syndrom jetzt irgendwie verstärken würde. Das kann man so nicht sagen, weil wichtig ist immer, über 24 Stunden muss die Energie stimmen. Also wir wissen jetzt nicht, dass es wichtig wäre, zu welcher Tageszeit die Energieaufnahme passiert. Es ist eher die Gefahr, dass ich dann eben auch hinterher nach dem Training keine Energie aufnehme, weil das wäre eine Gefahr. Also ich würde empfehlen, wenn ich jetzt ein Nüchtern-Training mache, das hat ja schon auch ein bewusstes Ziel, den Fettstoffwechsel mitzutrainieren. Das kann man natürlich machen. Und dann wäre es einfach wichtig, dass man nach diesem Nüchtern-Training einfach danach Kohlenhydrate, Protein und damit natürlich Energie eben dem Körper zur Verfügung stellt. Und dann ist er auch gut versorgt, um die ganze Regenerationskaskade anzuschmeißen.
Okay, ja klar. Du hast eben gesagt, du hast eine Master-Thesis drüber geschrieben. Ja, wann und wie kam es überhaupt zu der Idee?
Das ist tatsächlich auch aus so einem Gespräch entstanden mit einem Freund, der tatsächlich 2 Ermüdungsbrüche schon hatte in seiner Karriere, auch ein Langdistanz-Triathlet. Und dann habe ich zu dem gesagt, du, das ist ein Ernährungsproblem. Und er hatte so die Einstellung, gut, da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen übertrieben im Training, mache ich mal ein bisschen weniger. Und ist dann so abgeschmettert. Also es ist gar nicht so als wichtig erachtet. Und das ist mir dann aufgefallen. Und dann dachte ich, Mensch, dieses Ernährungsthema ist einfach immer noch nicht bekannt. Und ja, das fand ich wahnsinnig spannend, eben weil ich einfach auch gemerkt oder gesehen habe, dass es Triathleten gar nicht kennen. Und deswegen hatte ich dann auch Lust, mich da näher einzulesen. So ist das immer wichtig für eine Masterarbeit. Und habe dann eben hier mit in der Kooperation mit der TU München, hier gibt es inzwischen seit 2 Jahren, glaube ich, einen größeren Sporternährungslehrstuhl. Schön. Und hatte dann dort angefragt, ob ich dazu was machen kann. Und dadurch ist die Kooperation entstanden. Und es war mir dann einfach wichtig, rauszufinden, also ich habe mich da eben auf die Langdistanz-Triathleten fokussiert und wollte rausfinden, gibt es dieses Problem hier in der Umgebung.
Wie viele haben mitgemacht bei deiner Studie?
Leider nur 13. Das lag allerdings daran, dass es mich dummerweise genau im Corona-Jahr getroffen hat. Ich hatte ursprünglich das ausgeschrieben und hatte an die 60 Anfragen. Und wir mussten dann aber natürlich eben hier an der TU München ins Labor und die Triathleten und Triathletinnen alle messen sozusagen. Und das war dann leider gerade eine Woche, bevor der Lockdown angefangen hat. Und dann sind doch einige einfach abgesprungen, weil es nicht mehr gepasst hat, was vom Trainingsplan nicht mehr gepasst hat und so weiter. Ja. Und letztlich waren es aber 13, 3 Mädels und 10 Männer. Und an denen habe ich das dann durchgeführt.
Okay, wow. Die Master-Thesis ist verschlossen oder kann man die einsehen, die Ergebnisse?
Die ist veröffentlicht, ja. Ich bin mir nur ehrlicherweise gerade nicht ganz sicher, ob jeder darauf Zugriff hat.
Ja.
Aber ich werde auf jeden Fall auch jetzt eben über die Masterarbeit auf unserer Homepage noch einen Blogartikel dazu schreiben, eben zu dem ganzen Red-S-Syndrom. Das kann dann auf jeden Fall jeder nachlesen.
Okay. Ja, sag auf jeden Fall Bescheid, wenn du den Blogartikel fertig hast, weil dann packen wir den in die Shownotizen.
Ja, gerne.
So, dass du da draußen dich dann ganz bequem aus der Podcast-App dann deiner Wahl da hinklicken kannst und noch mehr über die Ergebnisse von Eva erfahren kannst zum Thema Red S. Das heißt aber, der Schlüssel zur Lösung ist im Prinzip der Ernährung.
Ja, kann man schon so sagen, ja. Richtig.
Okay. Würde ich vermuten, Emi, ja, eigentlich gerade so bei Sportlern, die so das auch gerade bei Langdistanz-Triathleten, dass da nicht das Thema Ernährung eigentlich voll auf dem Radar sein sollte, oder?
Ich glaube, ist es auch. Also ich denke, dass es auch immer mehr im Kommen ist, dass Sportler, ich denke allgemein, aber ja, je mehr Sport ich mache und je mehr ich mich damit mit Training, mit Material, mit allem drumherum beschäftige, kommt auch die Ernährung immer mehr, also spielt immer eine größere Rolle. Trotzdem sehe ich das einfach auch aus meiner Erfahrung raus, dass der Schritt, das wirklich professionell anzugehen, da ist irgendwie die Hürde zu groß. Also das macht man dann doch nicht. Man liest sich im Internet so ein bisschen ein. Man fragt unter Trainingspartnern, wie machst du das denn eigentlich? Man hat einen Trainer, aber man würde nicht in die professionelle Ernährungsberatung gehen. Und ich denke, deswegen ist es dann auch, das sind sehr, sehr spezielle Themen, also einfach auch im Triathlon, wo man sehr komplex einfach. Und deswegen glaube ich, dass, obwohl man sich mit dem Ernährungsbereich auseinandersetzt, trotzdem Lücken entstehen.
Ist natürlich auch der Trainer dann gefragt, ja. Gerade bei ambitionierten Amateursportlern, wenn nicht sogar bei Profis, da entsprechend auch offen für das Thema zu sein.
Ja, unbedingt. Also wir wissen auch leider, dass auch unter Trainern dieses Thema noch nicht so weit verbreitet ist.
Ja.
Klar, so wie es beim Sportler noch nicht ist und auch viele Ernährungsberater, die sich jetzt nicht explizit mit dem Sportthema an sich auseinandersetzen, das noch gar nicht so auf dem Schirm haben, auch die Ärzte leider noch nicht, ist es im Trainerbereich eben auch so. Aber ganz klar, dadurch, dass der Trainer am nächsten am Sportler dran ist, als erstes eigentlich sieht, wenn es eine Leistungsverminderung gibt oder einfach, dass die Leistung auch nicht mehr besser wird, sondern einfach so stagniert. Diese Erkrankungsrisiken sieht ja alles ein Trainer. Und ich denke, ja, die müssten auch vielleicht noch mehr geschult werden, mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt werden, damit das einfach auf dem Schirm ist. Und dann sofort die Alarmglocken überall klingeln, wenn was in diesem Bereich ist und dann man auch sagen kann, okay, jetzt glaube ich, wäre es mal angebracht, du würdest mal deine Ernährung durchchecken.
Ja, macht Sinn. Wo du es gerade erzählst, dachte ich auch, ja, im Prinzip müsste das in die Trainerausbildung seitens der DTU halt mir reingebaut werden, ja, als Modul zumindest.
Ja, unbedingt.
Also, gibt es da schon Bestrebungen? Weißt du das, ob das Thema Red S da drin aufgenommen wird in Zukunft?
Ich weiß es ehrlicherweise nicht, nein.
Okay, dann hacke ich mal selber nach und bei Interesse kann ich dich ja mit DTU entsprechend verbinden.
Das wäre absolut interessant, ja.
Weil ich könnte mir vorstellen, dass, ich glaube, der Dennis Sandig ist da ebenfalls recht federführend, was so die Ausbildungsinhalte seitens der DTU angeht. Da hacke ich mal nach.
Gerne.
Und bei Bedarf, Interesse connecte ich euch einfach mal.
Ja, unbedingt.
Weil, ich meine, wenn du eh schon Vorträge machst, dann kannst du ja, okay, wäre natürlich dann wahrscheinlich in Frankfurt oder auch online. Und dann geht ja auch heutzutage.
Ja, wir machen alles virtuell natürlich.
Ja, eben. Von daher wird auf jeden Fall Sinn machen, ja, dass einfach, dass auch in der Breite der Triathlon-Trainer einfach bekannter wird, einfach um dann entsprechend, wenn Athleten zum Beispiel häufiger Ermüdungsbrüche haben oder vielleicht häufiger Infekte, dass sie dann zumindest sensibilisiert sind auf das Thema oder das Thema abzuchecken, ja. Wie kann man das genau abchecken? Kann man das über Blutuntersuchungen machen oder wie ist das?
Genau, das ist ein bisschen das große Problem noch, ganz klar. Dadurch, dass dieses Syndrom noch nicht so lange bekannt ist, also auch 10 Jahre ist im Forschungsbereich jetzt noch nicht so viel. Es gibt bisher kein eindeutiges Kriterium, an dem man jetzt festlegen könnte, okay, du hast eindeutig ein Red. War ja auch mit ein Grund, warum ich eben in meiner Masterarbeit da auch was Neues mit reingebracht habe, um das zu untersuchen. Und zwar, also ich habe jetzt einen Fragebogen hergenommen. Es gibt einen Fragebogen, der ist schon sehr lange, wird der eingesetzt. Den gibt es allerdings nur für Frauen. Und das ist jetzt auch was, das kann jeder Trainer eigentlich mal seinen Sportlerinnen austeilen. Und man könnte das einfach, das ist ein ganz einfacher Fragebogen, da ist so ein Punktesystem dahinter, mit dem man dann am Schluss eben sagen kann, wer jetzt mehr als x Punkte hat, der hat ein Risiko für dieses Syndrom. Mhm. Und der besteht aus drei Teilen. Ein Teil, da geht es eben viel um Verletzungen, Ermüdungsbrüche, gerade diese Frage, wie oft ist man denn im Training eigentlich ausgefallen aufgrund von Verletzungen. Mhm. Der zweite Teil, da geht es viel um so Verdauungsfragen. Und der dritte Teil, das ist eben der Sexualhormonhaushalt. Da wird eben bei den Frauen abgefragt, hast du regelmäßig deine Periode, ist die mal ausgeblieben? Fällt die eventuell in speziellen Phasen aus, zum Beispiel typisch in der Wettkampfphase? Da geht es ganz viel um diese Fragen. Mhm. Und da kann man eben ganz einfach dann eigentlich sagen, du hast ein Risiko dafür, ja oder nein.
Okay.
Diesen Fragebogen gibt's für Männer allerdings nicht, weil eben diesen Vorteil, dass Frauen das direkt an ihrem monatlichen Zyklus einfach sehen können, den haben Männer nicht. Mhm. Ich habe deswegen mal einen ganz anderen Fragebogen noch hergenommen aus dem Bereich von der Urologie. Also es ist ganz anderes, da geht es eigentlich um ältere Männer, wenn da die Sexualfunktion nachlässt. Und diese Fragen habe ich integriert bei mir und da geht es dann eben ganz viel um diese Frage, hast du eigentlich noch Lust an sexueller Aktivität? Hat sich das irgendwie verändert? Merkst du da was? Und auch da gibt es ein Punktesystem dahinter und auch da gibt es am Ende eine Gesamtpunktzahl, wo man sagen kann, okay, du hast ein Risiko, ja oder nein.
Mhm. Okay.
Und das ist jetzt, diese Möglichkeit ist natürlich auch eben was ich Trainern total ans Herz legen würde, einfach diesen Fragebogen mal auszuteilen. Und dann kann man sagen, okay, bei dir bin ich safe. Und diejenigen, die eben da mit den Punkteanzahlen zu hoch sind, die kann ich dann weiterschicken. Da kann ich dann sagen, okay, bei dir würde es Sinn machen, wenn wir bei dir mal zum Beispiel noch eine Blutuntersuchung machen lassen. Oder eine Knochendichtemessung kann man zum Beispiel machen, um eben, was wir vorher besprochen hatten, rauszufinden, ist eigentlich der Knochen schon irgendwie beeinträchtigt.
Ja, in Ordnung.
Und da könnte ich dann eben ganz klar die Grenze ziehen zwischen, okay, dich muss ich jetzt eben an einen Experten weitervermitteln und dann geht's weiter, genau. Mhm. Blutuntersuchungen kann man auch machen, weil du das jetzt noch gefragt hattest. Da geht's um gerade diese Hormongeschichten, die ich gerade angesprochen hatte im Sexualhormonbereich, die kann man natürlich auch messen. Also man kann eben bei den Frauen das Östrogen messen, man kann bei den Männern das Testosteron messen. Das habe ich eben auch gemacht in meiner Studie. Mhm. Man kann auch Schilddrüsenhormone messen. Daran sieht man eben auch, wie ist der ganze Stoffwechselhaushalt gerade ja versorgt. Gibt es da irgendwelche Sparmechanismen, weswegen manche Hormone gar nicht mehr hergestellt werden? Das kann man machen. Das ist allerdings für jemanden, der eben nicht in so einem sportmedizinischen Bereich schon eingebunden ist, wie jetzt eben im Nationalkader oder an den Olympiastützpunkten. Also für professionelle Athleten ist das relativ einfach. Aber für jemanden, der eben für sich selber trainiert, ist es schwieriger, an solche Blutuntersuchungen ranzukommen. Das kann man beim Arzt beauftragen, klar. Aber auch da muss man es nachher interpretieren können.
Klar, sicher. Blöde Frage, Knochendichte-Messung, wie macht man die? Über Ultra oder Röntgen oder?
Über Röntgen, genau.
Okay. Super interessantes Thema, ja. Also, wow. Beobachtest du sowas auch im Fußballbereich? Also jetzt nicht nur im Triathlon-Bereich, Ausdauersport, sondern auch in anderen Sportarten?
Im Fußballbereich ist es tatsächlich nicht so verbreitet. Ich kenne jetzt niemanden, wo ich jetzt auch sagen würde, okay, der hat vielleicht sogar ein Risiko dafür. Das liegt aber auch daran, dass eben der Ausdauerbereich ist eine viel höhere Risikosportart. Ja. Eben weil die Trainingsumfänge so lang sind. Also entweder sind sehr, sehr intensiv, weil man eben harte Intervalle läuft oder fährt. Oder es sind eben diese langen Einheiten, die wir haben und einfach das gesamte Trainingsvolumen, zumindest für Mittel- und Langdistanz, das ist so viel höher, dass da das Risiko, dass man das einfach nicht mehr schafft mit der Ernährung, einfach ja höher ist, wie jetzt in Ballsportarten.
ja, so basierend auf deinen Erkenntnissen, würdest du sagen, Triathlon ist ein gesunder Sport?
Ich denke schon, ja. Also klar, man kann ja den Triathlon-Sport völlig gesund ausüben, wenn man eben auf einige Dinge achtet. Und die Ernährung ist meiner Meinung nach einfach nur ein Thema, das noch ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird oder nicht tief genug angeschaut wird.
Ja.
Aber ja, wenn gut, man aber das gut abdeckt, dann ist es natürlich möglich, seinen Körper auch unter gesunden Aspekten und trotzdem noch trainieren zu können.
Thema Ernährung. Du hast gesagt, ihr seid zu zweit, ihr habt selbst ein Unternehmen im Bereich. Das heißt, wenn man zum Beispiel Fragen zu seiner Ernährung hat, kann man sich an euch wenden? Oder, weil ich stelle fest, Ernährung ist halt nicht so, es gibt ja so zig verschiedene Ernährungsformen und Diäten und bla. Und aber es ist alles sehr individuell, ja. Habt ihr nur noch Kapazitäten frei?
Klar. Mhm. Genau, wir haben ja, wie du schon angesprochen hast, die Ernährung ist sehr, sehr komplex und es gibt eben viele unterschiedliche Ziele, die man haben kann. Es gibt den einen, der möchte unbedingt abnehmen. Es gibt den anderen, der möchte unbedingt eine Low-Carb-Ernährung machen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte im Ernährungsbereich. Was wir eben machen, ist, wir haben uns wirklich nur darauf spezialisiert, Sportler zu begleiten, die ihre Leistung verbessern wollen.
Ja.
Und da sind die Programme sind natürlich auch darauf zugeschnitten. Also wir haben zum Beispiel jetzt extra was für einen Wettkampf. Wie schaffe ich das eigentlich auch, die empfohlenen 90 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde auf dem Wettkampf aufzunehmen, ohne dass ich irgendwelche Magen-Darm-Probleme kriege? Wie schaffe ich das eigentlich, so viel zu trinken, dass ich nicht während einem Wettkampf aufs Klo muss zwischendurch? Das ist ja super nervig, wenn ich eigentlich gerade eine Bestzeit versuchen will zu schlagen. Also solche Sachen. Und das ist natürlich ganz individuell eben, was der Sportler auch braucht. Und das Red-Is-Thema ist bei uns natürlich auch mit drin. Also da würde man dann, wenn ein Sportler kommt und sagt, ich möchte das mal checken lassen, würden wir sicher so einen Fragebogen austeilen, um eben mal diese grundlegenden Fragen einmal abzufragen. Und dann schaut man sich einfach die Ernährung auch mal an über ein paar Tage. Was macht man denn eigentlich? Also was macht der Sportler, die Sportlerin jeden Tag? Und gibt es da irgendwas, was man noch optimieren kann? Im Normalfall finden wir immer was, wenn ich ehrlich bin.
Glaube ich, ja.
Ja, da schaut man sich das erstmal an und versucht natürlich aber auch immer daran festzuhalten, wie derjenige das schon macht. Also da verändert man dann nicht von A bis Z alles, sondern schaut man, wie macht man es eigentlich, wo kann ich an diesem Tagesablauf, an den ganzen Voraussetzungen, die man drumherum hat, Schule, Studium, Arbeit, was auch immer, natürlich, das bleibt alles drumherum und man versucht nur dann eben dort so zu optimieren.
Habt ihr eine Website, wo man mehr Infos kriegen kann zu dem Thema?
Ja, richtig. Also wir heißen Top Athlet. Wie Top Athlet, nur eben mit EAT fürs Essen hinten raus.
Genau. Ja.
Und darunter sind alle Angebote aufgelistet. Wir haben auch einen Blog, wo einige Themen da angesprochen werden. Was ist eigentlich der richtige Müsli-Riegel? Macht jetzt nüchtern Training Sinn, ja oder nein?
Okay. Topathlet.de oder .com?
Genau, .de.
Okay, super. Ja, verlinke ich auch in die Shownotizen. Weil ich stelle selbst bei mir fest, also ich habe das mal beobachtet, so was letzten Tage, Wochen halt so in meinen Körper hineingekommen ist, so an Nahrung, Flüssigkeit. Und ich habe eine Schwäche für Schoko, ja. Gosh. Und bin aber hinterher halt mir festzustellen, wann das große Interesse an Schokolade existiert und bin da schon auf der Spur. Einfach so per se halt ein bisschen, dass das Thema Red S mehr im Hinterkopf haben, dass es das sein könnte und nicht einfach, ja, jetzt bin ich ja krank, weil ist halt so, sondern dass man halt wieder versucht, ehrlich mit sich selber zu sein und so sein, sich stärker zu reflektieren.
Also ich würde sagen, jeder Sportler, der viel Zeit, Geld und ja, eigentlich Zeit vor allem und seine Leidenschaft in den Sport reinsteckt, der sich oft einen Trainer leistet, im Triathlon ein wahnsinnig gutes Fahrrad leistet und den besten Neoprenanzug und so weiter. Derjenige sollte einfach auch einmal wenigstens im Leben seine Ernährung checken lassen. Mhm. Das machen aber eigentlich ganz, ganz wenige nur. Und eigentlich ist es genauso wichtig. Wenn ich Geld für einen Trainer investiere, dann müsste ich auch mal Geld in die Ernährung investieren. Das Thema ist noch nicht so professionell wie eben das Training, wie das beste neue Rad und so weiter. Hm. Und da kann man natürlich wahnsinnig viel Leistung noch rausholen. Also wenn man ins Trainingslager fährt und nachher mit 4 Kilo weniger zurückkommt, ist auch so ein Klassiker. 2 Wochen Trainingslager, jawohl, da verliere ich noch so die letzten 2, 3, 4 Kilo fürs Wettkampfgewicht.
Ja.
Muss man sagen, das Geld, das ich investiert habe in dieses Trainingslager, um dorthin zu fahren, klassischerweise Mallorca-Kanal, ne? Ist eigentlich umsonst, wenn ich nicht die volle Trainingsintensität rausholen kann. Mhm. Das mache ich eventuell nicht, wenn ich an der Ernährung gespart habe.
Ich weiß nicht, so zum Abschluss unseres heutigen Talks, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass wir nochmal eine zweite Aufnahme machen oder vielleicht eine weitere, so zum Thema Ernährung, weil das ist ein super offenes und spannendes Feld, sag ich mal. Würdest du sagen, dass, okay, vielleicht im Profisport schon eher, aber im Amateursport, wie hoch ist die Anzahl der Personen oder wie hoch ist so das Potenzial der Leistungsfähigkeit oder Leistungssteigerung eventuell im Bereich Sporternährung, welchen manche Amateursportler noch gar nicht heben?
Also ehrlich gesagt, so eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht nennen, weil das eben auch individuell sehr, sehr unterschiedlich ist natürlich, je nachdem, wie gut die Ernährung schon ist.
Ja.
Aber ganz klar kann man über die Ernährung immer noch Leistung rausholen bei jemandem. Ja. Denn wenn ich dem Körper nicht die Brennstoffe zur Verfügung stelle, die ich eigentlich gerade trainieren will,
ja.
So auch das Brennstoffsystem, das ich trainieren will, wenn der Körper die Brennstoffe gar nicht zur Verfügung hat, dann verschenke ich da einfach Potenzial.
Mhm.
Und das kann man optimieren und das sehe ich einfach aus meiner Erfahrung raus, die Sportler, die ich betreue, dass es da immer noch was gibt, wo man eben optimieren kann und dann natürlich noch Leistung rausholen kann.
Weil ich kann mir vorstellen, ja, dass es ein ziemlich interessantes Thema ist, gerade für uns Triathleten. Du hast es vorhin schon erwähnt, ja. Also ich meine, vielen Athleten fällt es nicht schwer, halt irgendwie x Euro halt auszugeben für eine Zeitfahrmaschine, für den neuesten Trainingsanzug oder Einteiler und hast nicht gesehen und Schuhe und alles Mögliche. Dann geht's vielleicht noch, aber so das ganze Thema Ernährung fällt eigentlich relativ hinten rüber, ja. Also die meisten, stell dich so fest, erkundigen sich halt, welche Ernährung es halt wie bei den Rennen gibt, welches Gel wird gereicht und so weiter. Aber ich meine, Ernährung beginnt ja schon weit vorher. Jetzt nicht nur während des Rennens, in der Vorbereitung, ja, oder in Trainingslagern etc. Und das glaube ich nämlich auch, dass halt mir noch sehr, sehr viel Potenzial ist, neben weiteren Elementen wie Mindset, wie Achtsamkeit und Mentaltraining und so. Wie ist so die Nachfrage nach Ernährungsberatung bei dir zum Beispiel oder bei euch jetzt aus dem Triathlon-Sektor?
Erstaunlicherweise nicht so hoch, wie man eigentlich vielleicht denken würde.
Na, dann wird es aber Zeit
hier. Finde ich auch, absolut. Ja, vor allem, das finde ich gerade auch schön, dass du das noch angesprochen hast. Wenn man auch mal, also viele machen sich ja Gedanken, wie mache ich denn die Wettkampfernährung jetzt richtig? Ja. Also da wird dann wirklich gerechnet auch. Da kann man sich Tipps überall holen, auch also sowohl im Internet, Social Media und so weiter, bei anderen Athleten natürlich, auch bei den Marken, die Sporternährungsprodukte herstellen und verkaufen. Auch dort kriegt man Informationen her. Und da wird viel Zeit investiert und es wird dann genau ausgerechnet, was am Wettkampftag eigentlich damit passt.
Mhm.
Und das ist super wichtig, auch keine Frage. Aber wenn ich mal überlege, wie viel Zeit ich fürs Training investiere und unter diesen, nehmen wir eine Off-Season mit, diese 10 Monate Training, die ich investiere für den einen großen Tag, und da stimmt dann die Grundernährung nicht. Also da habe ich zumindest noch Potenzial, um aus meinem Training noch mehr rauszuholen. Dann ist das natürlich über 10 Monate eigentlich ein bisschen was, wo ich vielleicht noch Potenzial verschenkt habe.
Absolut, ja. Weil höchstwahrscheinlich dann die Trainingsleistung per se halt schon höher sein könnte.
Genau, richtig.
Und man auf einem ganz anderen Niveau halt in diesen Wettkampf hineingehen würde, wenn man sich nicht Short Notice quasi erst kurz davor hat mit dem Thema beschäftigt.
Richtig, man kann ja zum Beispiel im Intervall vielleicht noch ein paar, in der Pace noch ein paar Sekunden rausholen, ja. Wenn ich vorher eben den dementsprechenden Brennstoff auch zugeführt habe für meinen Körper, dass er dann auch wirklich im Intervalltraining auch wirklich bis an die Grenze gehen kann.
Ja. Wie läuft das bei dir bzw. euch ab, wenn man zu einer Ernährungsberatung kommt? Wird da Blut abgenommen oder wie wird das gemacht?
Nee, das machen wir tatsächlich gar nicht.
Okay.
Also wir schauen uns die Ernährung an. Das heißt, kommt drauf an, mit was für einer Frage, mit was für einem Ziel derjenige kommt. Das fragen wir natürlich als erstes mal ab. Mhm. Und dann schauen wir uns einfach die Ernährung eigentlich fast immer mal über 3 Tage an. Mhm. Auch das wird ein bisschen individuell entschieden. Entweder es schreibt jemand wirklich mal 3 Tage exakt auf und wiegt auch das Essen mal ab. Dann können wir es auch ganz genau analysieren, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiß, wie viel Fett, wie viel Vitamine, Mineralstoffe sind da eigentlich drin und fehlt da irgendwas. Das kann man einfach mal als Basis machen. Wir haben auch selber so eine App entwickelt, wo man das alles digital machen kann, also wo man nicht aufschreiben muss, sondern nur Fotos macht, was man eigentlich so isst den ganzen Tag und dann einfach auf diese Plattform hochlädt und dann schauen wir das mal an. Und dann wird es einfach eben unter der Frage, welches Ziel derjenige mitbringt oder welche Fragestellung der hat, gibt es dann eben entweder einen Ernährungsplan oder wenn es spezielle Fragen gibt, kann man das auch manchmal einfach in 1 Stunde oder 2 Stunden spezielle Fragen beantworten. Mhm. Und damit kann man eigentlich in der Grundlage schon relativ viel drehen tatsächlich. Also es ist auch nicht so, dass die Ernährungsberatung jetzt über Monate gehen muss. Das ist manchmal ist es wirklich mit so 1-2 Stunden schon, kann man an der Basis schon relativ viel verändern.
Wow, okay. Einfach, dass die Person per se halt eher dann sein eigenes Essverhalten, seine Nährstoffzufuhr halt mehr analysiert und überhaupt ein Verständnis dafür entwickelt, oder?
Richtig, und dass man auch also sowohl raussucht, ob die Ernährung an sich stimmt, also ob einfach alle Stoffe, die der Körper so braucht, ob die drin sind, das ist mal die erste Frage. Und dann ist die zweite Frage, kann ich es optimieren, um meine Leistung zu verbessern? Also da geht es dann ganz viel um das Timing, also wann esse ich eigentlich? Der Klassiker ist, wenn ich das einfach so als Beispiel hier bringen darf, vor allem unter auch berufstätigen Athleten, dass man erst nach dem Training isst. Das heißt, ich mache den ganzen Tag Sport, also ich gehe arbeiten und dann mache ich mein Training direkt nach Feierabend und dann, wenn ich dann zu Hause bin, dann kann ich was essen. Und alles, was ich aber nach dem Training aufnehme, ist natürlich, steht mir im Training selber gar nicht zur Verfügung. Das heißt eigentlich, das sehen wir ganz, ganz oft, dass die Mahlzeit vor dem Training, die eigentlich das Training nachher versorgt, dass die fehlt.
Okay.
Und da ist ganz viel Potenzial zum Beispiel da, dass ich eben das Training wirklich optimieren kann, weil ich auch vorher meinem Körper überhaupt mal die Energie zur Verfügung stelle, die ich dann eben im Training auch verwenden kann.
Ah, da kann ich mir aber vorstellen, dass manche dann argumentieren würden, ja, aber wenn ich halt den Magen voll habe, dann trainiert sich's nicht toll. Dann muss ich ja noch 1/2 Stunde warten, bis es verdaut ist oder bis es halbwegs,
Das ist absolut richtig. Aber
dann ist abends 8.30 Uhr.
Sind wir schon im tiefen Bereich der Sporternährung jetzt eingestiegen? Da ist natürlich die Lebensmittelauswahl total entscheidend. Es gibt einfach Lebensmittel, die kann ich vor dem Training nicht essen, weil natürlich liegen die mir schwer im Magen und stören mich dann im Training, ganz klar. Die werden dann natürlich gestrichen. Es gibt dann eben nur die Auswahl, die ich auch vertrage. Und da gibt es eine Auswahl.
Okay. Auch, dass man nicht mehr dann 1 Stunde dazwischen Pause haben muss, oder?
Richtig.
Okay, ja. Geht klar.
Genau.
Super interessantes Thema. Und ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen hier über das Thema Ernährung als auch Red Ass. Ich würde vorschlagen, lass uns ein Follow-up machen, wo wir vielleicht gezielt auf Hörerfragen eingehen. Gerade zum Thema Red Ass, zum Thema Ernährung. Weil ich kann mir vorstellen, dass so aus der Audience da einige Themen aufpoppen würden. An die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken, ja. Also, hast du Lust dazu?
Absolut, total gerne. Ich könnte auch noch ein paar Stunden über Sporternährung reden. Das ist ja auch das schönste Thema.
Ja, das merkt man. Du brennst dafür. Das finde ich klasse.
Sport und Beruf verbindet, ja.
Finde ich absolut klasse. Und, also, okay, dann lass uns das machen. Und Aufruf an dich da draußen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Tretung Podcast, wenn du Fragen hast zum Thema Red Ass, zum Thema Sporternährung, pack sie gerne in die Kommentare, jeweils unter einem Social Media Post, sei es auf Instagram, sei es auf Facebook, oder schick einfach eine E-Mail unter info@triathlon-podcast.de und dann sammle ich die alle Fragen und dann machen wir demnächst mit der Eva noch eine weitere Session oder vielleicht noch weitere. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und dass wir ein bisschen mehr lernen konnten über Red Ass und auch Zusammenhang mit Ernährung per se. Und dass man aber auch Red S, die entsprechenden Symptomatiken, aber auch relativ gut durch Ernährungsanpassung, Umstellung halt in den Griff bekommen kann, oder?
Absolut, kann man. Und ich hoffe, wir haben jetzt auch einfach ein bisschen aufmerksam machen können auf diese Symptome, dass man einfach auch ein bisschen auf den Körper eben auch hört. Und wenn man merkt, okay, es geht jetzt nicht voran, meine Leistung stagniert, ich werde irgendwie krank, öfter mal krank, ich komme nicht mehr voran, ich habe dummerweise einen Ermüdungsbruch, dass man dann einfach auch die Ernährung auf dem Schirm hat und vielleicht auch mal sagt, okay, da muss ich jetzt auch einfach mal zum Experten gehen.
Ja. Macht Sinn. Eva, hey, dann wünsche ich dir deine Geschäftspartnerin. Ist es eine Partnerin oder ein Partner?
Also eigentlich hat sie die Firma gegründet und ich bin mit eingestiegen.
Ah, okay. Okay,
und sie fokussiert sich ein bisschen mehr tatsächlich auf den Kraftsportbereich. Und ich bin ein bisschen mehr diejenige, die eben auch aus Erfahrung Ausdauer. Aus dem Ausdauerbereich kommt. Und das ist daher mehr mein Bereich.
Ja. Okay, klasse. Ja, super Ergänzung. Also alle entsprechenden Links zum Beispiel zur Website topathlete mit EAT am Ende.de packt man natürlich in die Shownotizen und auch dann entsprechend ein paar, gibt's noch andere Research-Berichte zum Thema Red S, die wir vielleicht nur in die Shownotizen reinpacken könnten?
Gibt's ja. Das Problem ist, es gibt im deutschsprachigen Bereich relativ wenig, muss ich sagen. Aber es war tatsächlich eben bei dem Professor, bei dem ich auch die Masterarbeit geschrieben habe, der war letztes Jahr, ich glaube im November war das, in der Sportschau und da gibt es auch so einen 10-minütigen Bericht. Okay. Den könnte man sich ja auch mit reinpacken.
Den packen wir rein, ja. Okay, super. Dann, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast und dass wir ein bisschen mehr darüber erfahren konnten und lernen konnten. Und ich freue mich auf das Follow-up mit dir. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Bleib gesund und tolle Zeit, wenn das Neugeborene auf der Welt ist.
Ja, vielen Dank. Ich danke auch für die Einladung natürlich. Es hat mir super Spaß gemacht und komme gerne wieder. Themen super. Finden wir noch ein paar.
Ah, jede Menge, du. Stark, super, klasse. Also dann, ciao, ciao, mach's gut, Eva.
Danke, ciao.
Ernährungsberaterin und Red S-Expertin Eva Busam war heute zu Gast im Triathlon-Podcast. Und was meinst du? Wie denkst du über das Thema Red S? Hast du einiges für dich zu dem Thema Red S mitnehmen können aus diesem Podcast? Ich freue mich mega auf dein Feedback zum Thema mit Eva Busam in den Kommentaren in Socials beziehungsweise auch gerne per E-Mail an die info@triathlon-podcast.de. Und wenn du über weitere Themen mit Eva sprechen möchtest, dann lass es mich ebenfalls gerne wissen. Schick mir einfach deine Themenvorschläge durch, deine Fragen, die du zum Thema Ernährung allgemein hast. Und dann bespreche ich die in Zukunft mit Eva für dich. Oder du stellst einfach deine Frage, je nachdem, wenn wir es halt auf Insta Live zum Beispiel machen, stellst du deine Frage einfach live. Alle Links, sowohl zur Website von Eva, das heißt zu topathlete, Lead mit L-E-A-T, also wie eat.de, nochmal, topathlete.de, also zu topathlete in Facebook, Instagram, sowie auch einen Beitrag der Sportschau zu dem Thema Red S findest du wie gewohnt in den Shownotizen dieser heutigen Podcast-Folge von Triathlon Podcast. Und ganz wichtig, wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann gib dem Podcast einfach mal deine ehrliche Bewertung beziehungsweise ein Abo in Plattformen wie Apple, Spotify, Google und Co. Und wenn du meinst, dass diese Podcast-Folge jemanden aus deinem Netzwerk weiterhelfen könnte, dann teile sie gerne oder empfehle sie weiter. Sharing is caring. Ich sage jetzt schon Dankeschön. Bis zur nächsten Folge. Bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.